Heute bei CT Uplink reden wir über den Super-GAU, Meltdown und Spectre. Die größte Sicherheitslücke in den letzten 20 Jahren beantworten wir gleich.
CT Uplink.
Moin, willkommen bei CT Uplink. Ich bin Fabian Scherschel. Wir machen heute eine ganze Sendung zum Riesenthema Meltdown und Spectre. Und deswegen habe ich mir das geballte Wissen der CT-Redaktion zusammengesucht.
Den Thorsten Lehmus, der sich vor allen Dingen mit Linux auskennt.
Christoph Windeck, vor allem für die Prozessoren zuständig.
Und Jörg Wirtgen für die Smartphones und Tablets.
Ja, wir haben das irgendwie doch noch aufs Heft gekriegt, ne? Ja. Ich glaube, wir haben das Titelthema umgeschmissen.
Genau, dafür. Innerhalb von 5 Tagen haben wir das schnell zusammengeschrieben und draufgedruckt.
Dann habe ich gedacht, wir wenden jetzt mal eine ganze Menge Zeit auf, weil ich muss sagen, ich war, als das ganze Ding losging, war ich krank und habe mir dann, als ich wiederkam, das versucht alles anzulesen und das ist schon ein ganz schöner Brocken. Ich glaube, wir werden da einige Zeit für brauchen. Ich mag ja das Titelbild, ich finde das großartig. Ich meine, man könnte ja sagen, Super-GAU, ja, ist das vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich meine, wenn Andreas Stiller das schon sagt, der ist ja sonst immer so
besonders. Genau, daran haben wir uns alle orientiert.
Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dir an. Christoph, du versuch uns doch mal zu erklären, wobei es sich bei diesen Lücken handelt.
Also die ganz einfache Zusammenfassung, die mir einfachst mögliche, ist, wenn mehrere Programme, also auf jedem PC laufen ja mehrere Programme, auf jedem Smartphone auch, und wenn ein Programm ganz einfach den RAM-Inhalt eines anderen Programms auslesen dürfte, dann wäre das eine Sicherheitskatastrophe. Dann würde kein Passwortmanager mehr funktionieren, obwohl die natürlich auch Funktionen haben, um auch den RAM-Inhalt zum Teil zu verschlüsseln. Aber irgendwann müsste ein Passwort ja mal im Klartext in ein anderes Programm übergeben werden. Das läuft über geschützte Bereiche, kann man sich so vorstellen. Und wenn ein anderes Programm das alles auslesen könnte, dann gäbe es sozusagen große Teile der PC-Sicherheit nicht mehr. Und jetzt ist halt dummerweise genau das passiert. Also es gibt Schutzmechanismen, die Speicherbereiche voneinander trennen. Diese 3 Fehler, also es ist sehr verwirrend, dass Meltdown und Spectre insgesamt 3 Lücken beschreiben, aber es gibt nur 2 Beschreibungen. Also von Spectre gibt es 2 Varianten und Meltdown funktioniert ein bisschen anders. Aber im Grundsatz geht es immer darum, dass ein Programm oder ein Teil eines Programms, was es eigentlich nicht darf, einen Speicherbereich über Umwege auslesen kann, auf den es eigentlich keinen Zugriff hat. Und ganz wichtig ist ja auch der Begriff Umwege. Also es ist tatsächlich nicht so, dass er fundamental einfach den RAM-Inhalt lesen kann, sondern er kann eben aus bestimmten Performance-Verbesserungen, die Prozessoren schon seit vielen Jahren nutzen, und wobei sie Daten in Caches packen, auch zur Performance-Verbesserung natürlich, da kann er die sozusagen rausmorsen, diese Daten, auf die er eigentlich keinen Zugriff hat. Und deswegen war die Lücke auch so schwer zu entdecken, weil man diesen Seitenkanal oder diesen verdeckten Kanal, Covered Channel sagt man, glaube ich, Covered Side Channel, eben nicht auf dem Schirm hatte, obwohl es die Technik schon lange gibt.
Es handelt sich also eigentlich gar nicht um eine Sicherheitslücke, also da hat keiner irgendwas verbockt, sondern es wurde jetzt eine sehr kreative Möglichkeit gefunden, mit Prozessoren, die völlig innerhalb ihrer Spezifikationen arbeiten, denen irgendwas zu entlocken, über ganz raffinierte Angriffe aufs Timing.
Das hast du gut gesagt, weil ja auch Intel in einer ersten Reaktion gesagt hat, aber da haben sie mittlerweile selber verstanden, dass das dumm war, gesagt haben, es gibt gar keinen Prozessor-Bug, die Prozessoren funktionieren ja genauso, wie sie sollen. Was natürlich aus Sicht des betroffenen Nutzers das Ganze irgendwie nicht besser macht. Da muss ich sehr lachen, das ist schon irgendwie sehr meta, zu sagen, mein Produkt ist super. Das ist
vor allen Dingen, wenn der größte Konkurrent es hingekriegt hat, zumindest eine der Lücken nicht anfällig zu sein.
Also, ganz genau. Ja. Vielleicht ist das auch noch ein Punkt, dass man nochmal sagt, warum sind denn so viele Prozessoren betroffen? Also diese Funktionen, die da verwendet werden, das sind so offensichtliche Performance-Optimierungen, dass sie quasi jeder moderne Prozessor implementiert hat. Also jeder moderne Prozessor, der vor allem Leistung bringen soll. Es gibt nämlich auch Prozessoren, die sehr, sehr sparsam arbeiten sollen. Die haben diese Optimierung eben nicht. Aber die allermeisten Prozessoren, die was können sollen, auch schnelle Smartphone-Prozessoren, haben dieses Problem. Die grundsätzliche Technik, wenn ich das richtig verstanden habe, geht sogar schon auf die 60er Jahre zurück. Und implementiert ist es seit 20 Jahren, seit dem Pentium Pro. Also Intel war tatsächlich die Ersten, die es implementiert haben. Und vielleicht kann man das auch noch schnell sortieren an der Stelle. Also von dieser Meltdown-Lücke, einer von diesen dreien, sind praktisch in der Praxis nur Intel-Prozessoren betroffen. Es gibt theoretisch auch einige dieser Smartphone-Prozessoren, die in Zukunft kommen sollen, wo das so wäre, aber die gibt es noch nicht. Also insofern praktisch ist nur Intel betroffen.
Die kommen dann noch.
Und von den beiden Spectre-Varianten sind praktisch alle Prozessoren mit dieser Technik betroffen.
Du hast vorhin gesagt, das ist eine offensichtliche Optimierung.
Ja.
Die ist offensichtlich, wenn man sich mit Prozessoren auskennt, glaube ich.
Für Prozessordesigner offensichtlich.
Ich habe das gelesen, als ich diese Paper gelesen habe und habe an zwei, drei Stellen gedacht, Prozessoren machen das? Wow. Also es geht da ja um zwei Techniken. Ne? Das ist Out-of-Order Execution und ich glaube Speculative Execution.
Ja, mit Branch Prediction. Also genau. Es sind drei Verfahren, die aber eng miteinander zusammenhängen.
Kannst du kurz erklären, was die ungefähr machen?
Also Out-of-Order Execution steht nicht für den Begriff Out-of-Order kaputt, sondern für den Begriff nicht in der Reihenfolge, in der es ursprünglich gedacht war. Wenn man sich ein Programm vorstellt, da stehen ja Befehle hintereinander. Ne? Ein Programm kann man sich ja wie so einen langen Text vorstellen sozusagen. Und man stellt sich jetzt naiv vor, der Prozessor arbeitet den so der Reihe nach ab. Das ist natürlich schon eine zu naive Vorstellung, weil dazwischen kommt ja noch der Compiler und der baut daraus Maschinencode. Und eigentlich verarbeitet der Prozessor ja nur Maschinencode. Und jetzt kommt es halt vor in so einem Programm, oder fangen wir mal anders an, wenn der wirklich immer nur ganz rein seriell arbeiten würde, der Prozessor, dann würden sich ja Leistungssteigerungen nur ergeben können, wenn der Prozessor immer schneller taktet, immer schneller taktet, immer schneller taktet. Und da wissen wir ja nun schon seit Jahren, dass wir da an gewisse Grenzen kommen, alleine von der Leistungsaufnahme her und so. Und dass wir längst mit mehreren Formen von Parallelität arbeiten. Also entweder gleich mehrere Prozessorkerne, aber das hat schon viel früher angefangen. Zum Beispiel superskalare Prozessoren haben eben mehrere Ausführungseinheiten, um Dinge gleichzeitig tun zu können. Zum Beispiel habe ich eine Addition und eine Multiplikation. Dafür gibt es verschiedene Einheiten in dem Prozessor. Und die können manchmal gleichzeitig arbeiten. Und eine Idee, um solche, wenn ich mehrere Ausführungseinheiten habe in einem Prozessor, besser zu nutzen, ist ja doof, wenn jetzt immer nur der Code vorbeikommt, der immer nur eine davon braucht. Also könnte man sich jetzt vorstellen, der Prozessor könnte ja wahnsinnig schlau sein und schon mal gucken, welche Befehle kommen denn da noch alle und so ein bisschen umsortieren. Also ich mache zum Beispiel die Addition parallel mit der Multiplikation und so. Und da geht es schon los. Also da macht er schon da verarbeitet er schon nicht mehr das Programm in genau der Reihenfolge, wie die Daten kommen. Und das funktioniert natürlich auch nur eingeschränkt jetzt. Ich kann das zwar optimieren, aber wir wissen ja alle, der Prozessor braucht natürlich nicht nur Befehle, sondern auch Daten. Dafür die Caches, da kommen die schon ins Spiel. Das heißt, es nutzt ihm nichts, das umzusortieren, wenn er dann die Daten auch nicht gleichzeitig hat. Das heißt, die Caches müssen das alles irgendwie mitverfolgen.
Der RAM zu langsam ist,
genau.
Muss ich die Daten quasi näher
diese an den Pufferspeicher Prozessor holen. Und da gibt es dann tolle Sachen wie zum Beispiel das berühmte, wie heißt es noch, Prefetching. Genau, so. Also die Caches, da gibt es Vorhersageeinheiten, die überlegen sich, welche Daten könnten denn als nächstes wichtig sein und laden die zum Beispiel schon mal in den Cache und dann sind die schon mal da. Ja? Und ein bisschen so ähnlich ist das dann bei der Out-of-Order, also erstmal war das die Out-of-Order-Execution, das heißt, der sortiert Befehle um in eine optimierte Reihenfolge. Und er muss das natürlich verfolgen. Ja, also der muss ja nachher die Reihenfolge wieder richtig herstellen. Es können ja Bezüge zwischen Befehlen da sein und die muss er wieder auflösen. Dafür gibt es also eine Menge Logik in diesen Prozessoren, die das tut. Das sind aber nicht die eigentlichen Recheneinheiten. Die bereiten sozusagen das vor, wo dann berechnet wird. Und eng verknüpft damit sind dann diese spekulativen Verfahren, die du angesprochen hast. Das eine ist eben die spekulative Ausführung. Man könnte sich ja vorstellen, wenn der Prozessor jetzt mal auf Daten warten muss, weil die nicht da sind, dann könnte er ja schon mal eine Sache ausführen, einen Befehl, wo er die Daten aber schon hat, aufgrund der ganzen Geschichten, die ich vorher erzählt habe. Also er hat schon mal was in den Cache geladen, die Daten sind da, ja, dann mache ich schon mal den. Das ist die Speculative Execution. Und wenn das Ergebnis dann vielleicht doch nicht gebraucht wird, dann vergisst er die Daten einfach wieder und verwirft er die. Und die Branch Prediction, die ist nun dafür da, also Branching heißt aufteilen oder aufspalten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Sprung habe, eine If-Anweisung in einem Programm oder eine Case-Anweisung, also wenn, dann das, dann verzweigt sich ja ein Programm. Und nun gibt es aber natürlich statistische Effekte. Das heißt, ein Programm, was immer wieder läuft, da verzweigen sich dann nach dem Befehl immer wieder die anderen Sachen genau in dieselbe Richtung. Deswegen kann man das ein bisschen vorhersagen. Da hatte sich AMD witzigerweise gerade im letzten Jahr, als sie den Ryzen eingeführt haben, noch gesagt, ja, wir haben ganz tolle Neural Net Predictors, also KI-Algorithmen im Grunde, die so ein bisschen überlegen, welcher Sprung oder welcher Befehl lohnt sich denn besonders als nächstes auszuführen, spekulativ. Und diese Einheiten, die haben mittlerweile sehr hohe Trefferraten. Dadurch bringen die Performance ordentlich auf Trab bei den Prozessoren. Man kann die also nicht so einfach abschalten. Ja. Man kann in dem Beispiel übrigens auch noch ganz kurz erklären, warum besonders sparsame Prozessoren das nicht tun. Man kann sich ja vorstellen, eine Ausführung und das ganze Datenhandling, das kostet durchaus Strom. Und die allersparsamsten Prozessoren, die machen sowas eben nicht, weil sie eben auch Strom sparen, weil das Stromsparen höher priorisiert ist als eben die Geschwindigkeit. Und deswegen verkneifen die sich sozusagen die Spekulationen, denn da müssen sie auch nichts wegschmeißen, was sie auf Vorrat, also auf Verdacht berechnet
deswegen
haben.
Deswegen ist wahrscheinlich der Raspberry Pi zum Beispiel nicht. Genau. Und es gibt ja eine ganze Menge, wenn ich das richtig verstanden habe, so Mid-Level-Android-Geräte, ne? Die
eher inzwischen schon Low-Level. Inzwischen ja. Sind es eher die Smartwatches, wo diese Prozessoren drin sind, die das alles nicht haben.
Also die haben sich einfach gesagt, Stromsparen ist wichtiger als schnell ist wichtiger.
Rechnen. Wir brauchen eh keine 1, irgendwas Gigahertz, sondern ein paar hundert Megahertz reichen, dann können wir Branch Prediction auch alles weglassen.
Mhm. Vielleicht kann man noch dazu sagen, also diese Funktionen in diesen modernen Prozessoren sind nicht fehlerhaft. Ja, daran liegt der Fehler nicht, sondern er liegt dann, die Daten kommen jetzt in irgendwelche Caches und Puffer und da liegt der eigentliche Angriff. Also die werden dann aus diesen Puffern rausgemorst sozusagen, dadurch, dass man diese spekulativen Einheiten ganz geschickt heißt Branch Target Injection.
Ich würde nicht von Morsen sprechen, ich meine, man kann sozusagen dann das, wo die Daten liegen, abfragen und bei den einigen Teilen merkt man durch die Abfrage dann, dass sie viel schneller geht und dadurch ist dann erkannt worden, dass dann zum Beispiel irgendwelche Daten in den Cache geladen sind oder berechnet worden sind und dadurch kann man das dann sozusagen den Speicherinhalt auslesen. Ist auch nicht ganz korrekt, aber das ist halt auch nicht so
einfach. Man kommt an die Daten jedenfalls heran.
Genau, man kommt an die Daten ran.
Eine Sache habe ich da gar nicht so richtig bei verstanden.
Oh.
Ich auch nicht. Aber
wir hatten auch vorher gesagt, also, keine solche Fragen.
Bei Meltdown ist ja der Trick sozusagen, dass sie in so einem predicteden Branch eine illegale Speicheradresse lesen und dann über Out-of-Order-Tricks später rausfinden, ob die jetzt gelesen wurde oder nicht. Aber das illegale Lesen wird dann halt irgendwann abgebrochen. Natürlich, weil das darf dieser Prozess ja auch gar nicht, aber trotzdem wird es ja ausgeführt vorher. Ich dachte, ich hätte eigentlich jetzt immer gedacht, wenn da so ein Lesebefehl kommt, lese von dieser Adresse, dann guckt erstmal der Prozessor nach, darf ich das und tut es dann erst gar nicht. Aber offenbar scheint er ja erst zu lesen und dann nachzugucken.
Das ist halt
und das ist ja durch dieses Branch Prediction wird ja diese Exception mit dem illegalen Zugriff, die wird gar nicht ausgelöst, weil dieser Befehl ja offiziell noch gar nicht ausgeführt wurde. Aber dass er Branch Predicted überhaupt ausgeführt wird,
also wenn
obwohl
ich
das gar nicht dürfen dürfte.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Race Condition? Ich glaube, der Prozessor macht beides gleichzeitig, oder? Der fängt schon mal an.
Ich muss sagen, da bin ich auch raus. Da würde ich jetzt an Olivia verweisen, die Analyse da reingeschrieben hat. Also da muss man, ich meine, es ist ja so, auch der Herr Stiller und auch Olivia, unsere Expertin, also Olivia von Westernhagen, die solche auch viel Erfahrung hat in der Analyse von solchen Angriffen über Software vor allem, aber auch über überhaupt Security-Angriffe. Hat ja mehrere Nächte damit zugebracht, das zu verstehen. Das ist also, das ist nicht so einfach, das jetzt mal eben schnell zu erklären, wie das immer funktioniert. Und der diese Spectre-Entdecker, beziehungsweise eigentlich eher Meltdown-Entdecker, die aber auch zu Spectre viel sagen können von der TU Graz, die haben ja noch gesagt, sie erwarten eigentlich, dass in diesem Bereich noch andere Angriffe möglich sind. Also das ist nicht vollständig verstanden von dem, also es ist nicht vollständig klar, was diese ganzen Einheiten bei den Puffern alles genau tun.
Und in welche, also was ich habe das halt so ein bisschen verstanden, als ich das gelesen habe, das hat nämlich bei mir auch so ein What the fuck-Moment quasi ausgelöst. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein Angriff eine Race-Condition zwischen der Prozessor, also er macht diesen illegalen Befehl. Und ein Teil des Prozessors fängt schon mal an, das in den Cache zu laden, weil er noch nicht weiß, ob der Prozess das darf.
Beziehungsweise die Abfrage passiert tatsächlich erst, wenn das erfolgt. Und dadurch sind die Daten dann im Cache. Genau, das könnte man.
Und dann sagt der Prozessor halt, okay, du darfst es nicht, brich den Prozess ab.
Genau, aber dadurch hat ein anderer Prozess, das ist das Wichtige, die Daten dann schon abgefragt. Hat dann durch dieses Morsen oder Nachgucken, was da in den Caches ist, konnte dann die Daten sozusagen erkennen und auslesen.
Zeitkritisch ist vielleicht das richtige Wort. Also das sind keine Angriffe, die man sozusagen in beliebiger Langsamkeit ausführen kann oder Geschwindigkeit, sondern da müssen ganz bestimmte Zeitbezüge auch zwischen diesen bösartigen Befehlen sozusagen sein.
Und man muss die, glaube ich, auch, wenn ich die richtig verstanden habe, also man muss ja diesen Angriff genau auf die CPU, mit der man arbeitet, targeten. Das stimmt, genau. Also es funktioniert nicht einfach auf allen.
Ich weiß nicht, wie lange brauchen Sie teilweise, um den ganzen Speicher auszulesen bei modernen Systemen?
Der Stiller hat es runtergerechnet, ich glaube mal fast eine Stunde oder so.
Ja, es waren irgendwie 500 Kilobyte oder ein bisschen mehr die Sekunde, die da teilweise durchkam. Es hängt aber auch natürlich wieder vom Angriff ab und natürlich wieder vom Prozessor und. Also,
obwohl du willst es, ja, also wenn man sich jetzt überlegt, ein praktischer Angriff, da will man ja wahrscheinlich nur das Admin-Passwort irgendwie kriegen. Ne?
Oder ja, das musst du ja erstmal finden.
Genau,
das kann ja nicht irgendwo speichern.
Das ist aber Endeffekt, einfacher. Ne? Da gibt es aber Techniken, um rauszufinden, wo das ist.
Okay. Also ich weiß nicht, ob es uns weiterführt, hier weiter über die spekulativen Angriffe zu spekulieren. Denn es ist wirklich sehr kompliziert und vielleicht kann man das auch nochmal sagen. Also der Schwarz heißt er, ne? Von der TU Graz hat nochmal gesagt, es ist wirklich schwierig, auch diese Angriffe zu designen. Das ist ja ein großes Glück. Also, sagen wir so, für Meltdown gibt es einen Patch, also durch Betriebssystem-Updates für alle wesentlichen Betriebssysteme, der diesen Meltdown-Angriff schließt. Das ist, glaube ich, die Expertenmeinung derzeit. Ne? Der ist dann nicht mehr möglich. Für die Spectre-Patches ist Spectre, ich soll das ja richtig sagen, ist es schwieriger, weil und genau bei dem Spectre erwartet man eigentlich auch noch weitere Angriffsmöglichkeiten. Das heißt, man kann noch nicht mal sagen, ob diese Patches wirklich 100% abdichten. Sie dichten aber gegen das, was man bisher entdeckt hat, ab. Mhm. Was er da gesagt hat, ist aber, dass diese Spectre-Angriffe doch so kompliziert sind und auch relativ lange dauern würden. Und wenn man zum Beispiel solche modernen Passwortmanager benutzt, die Passwörter nur relativ kurz im Klartext im RAM haben, dass also der Wirkungsquerschnitt oder der Angriffsquerschnitt sozusagen nicht so gigantisch ist. Ja? Das darf natürlich trotzdem nicht sein. Also man könnte sich ja jetzt fragen, wenn wir das einerseits kleinreden, warum macht man überhaupt diesen Wahnsinns-Update-Zirkus? Andererseits muss man solche Sicherheitslücken ja immer irgendwie in Bezug stellen mit anderen Angriffsmöglichkeiten. Es gibt ja haufenweise Lücken, die gepatcht werden, die teilweise noch katastrophaler sind, aber dann eben nur eine Anwendung betreffen. Also hier geht es um was Grundsätzliches, was aber nicht so leicht auszunutzen
ist. Es ist wahrscheinlich eher so der NSA-Use-Case. Ne?
Also naja, Sie haben schon auch gesagt, dass das in solche Exploit-Kits einfließen kann. Also Thorsten, du hast was Interessantes gesagt, fand ich, dass du gesagt hast, der Angriff muss auf die Prozessoren zugeschnitten sein.
Ja.
Aber es gibt ja nur endlich viele Prozessoren. Als jetzt Laie sozusagen denkt man, es gibt wahnsinnig viele. Aber lassen wir es mal 300-400 verschiedene Architekturen sein über die letzten 20 Jahre. Aber ein Baukasten, in dem diese 300-400 Architekturen schon mal vorberechnet drin sind, ja, der ist ja nicht groß. Ja, also im Vergleich zu anderen.
Um mal Intel als Beispiel zu nehmen, die bringen ungefähr einmal im Jahr eine neue Architektur raus und darauf muss der Angriff optimiert werden. Und genau, dann sind das ja für die PCs, die derzeit unterwegs sind, nur so 4-5 Varianten, gut für die Serverprozessoren.
Es sind schon ein paar mehr, du hast die Atoms noch und so weiter.
Ne? Ja, aber für die wesentlichen, die sind Desktops und Servern und Notebook, da kannst du schon schnell einen größeren Satz an Systemen.
Also wenn das vorberechnet wäre, ne? Also wenn diese alle mal durchgetackert würden, wie die sozusagen funktionieren.
Da arbeiten jetzt Leute dran.
Da arbeiten jetzt natürlich Leute dran. Und dann ist das da. Dann diese Angriffe werden sozusagen, die sind zwar komplex, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sie einfacher werden, indem eben die Vorleistungen von vielen Teams zusammengefügt werden und dann irgendwann dann sozusagen doch virulenter werden, als sie jetzt erscheinen.
Und ich meine, ein Faktor, warum das so eine große Sache ist, ist natürlich auch, weil es in Hardware ist. Ne? Also das passiert
genau, man
ja
kann eben
nicht
da
so
nichts, erstmal nichts gegen tun, ja.
Genau, was ich vielleicht, wo wir nochmal drüber reden könnten, ist, was man denn dagegen tun kann, weil es gibt ja, also es gibt, du hast ja schon Betriebssystem-Updates angesprochen, es gibt aber auch Updates für den Code, der auf den Prozessoren läuft.
Das ist
zum Teil.
Genau, das ist so eine zweistufige Sache. Der Code, der auf den Prozessoren läuft, beziehungsweise moderne Prozessoren haben so ein, das nennt sich Microcode. der ist sozusagen zwischengeschaltet und der kann Sachen abfangen, wenn zum Beispiel eben ein Fehler im Prozessor ist. Das wurde damals nach dem Pentium-Bug
zum Beispiel
eingeführt.
Also eingeführt, ja,
eingeführt,
genau.
Um eben solche Fehler abfangen
zu
können.
Das war dieser Rechenfehler, ne?
Genau, ja, das war Ende der 90er.
Ja,
ja. Um eben solche Fehler abfangen zu können, ohne 100.000 oder Millionen von Prozessoren austauschen zu müssen, wie es Intel damals gemacht hat, wobei es waren, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, aber egal. Und über diese Microcode-Updates werden jetzt unter anderem neue Befehle nachgerüstet, mit denen dann das Betriebssystem, also da werden dann auch wieder Änderungen benötigt, in Kombination mit diesen Microcode-Updates diese Lücke abfangen können.
Macht das einen Performance-Unterschied, wenn ich das in Microcode oder im Betriebssystem mache?
Nein, das wichtige Wort war Kombination. Das eine hilft dir ohne das andere nicht.
Okay.
Das heißt, die Microcode-Updates, ist zumindest mein Stand, alleine bringen gar nichts, sondern das Betriebssystem muss sie auch zum Nutzen verstehen.
Ja.
Und ja, es kann sein, dass da noch Details, dass sie irgendwo auch noch ein bisschen was anderes gemacht haben, aber an sich, das Microcode-Update alleine bringt nichts und hat dann auch keinen größeren Performance-Einfluss. Und
wenn ich das richtig verstehe, ist das ja auch gar nicht so einfach zu kriegen. Da muss ich ja, also nehmen wir mal jetzt, ne, also zum Beispiel, ich habe mir einen Rechner gebaut, da ist jetzt ein Asus-Motherboard drin. Da muss ich ja jetzt irgendwo hingehen und mir das holen. Ja,
da könnte ich mich jetzt hier stolz hinsetzen und mit breiter Brust und sagen, ja, für Linux ist das überhaupt kein Problem. Linux kann diese Microcode-Updates nämlich direkt beim Booten einspielen. Das heißt, man kriegt die als normales Betriebssystem-Update, das sind einzelne Dateien, die sind auch für die verschiedenen Prozessoren dabei. Und der Kernel wird ja dann von einem Bootloader in den Speicher geladen und bevor der irgendwas macht, lädt er erstmal diese Microcode-Updates in den Prozessor. Das ist nicht kein Flashen wie beim BIOS, sondern es wird einfach nur...
Es bleibt nicht dauerhaft da.
Genau, direkt in den Prozessor geladen. Nach dem Neustart, selbst nach dem Suspend, muss das wieder neu dahin geladen werden. Und dann kann der Kernel gebootet werden und sieht dann auch gleich diese neuen Befehle und kann die dann auch nutzen. Bei Windows ist es aber anders. Das kann zwar auch Microcode-Updates einspielen, aber Windows macht oder in der Windows-Welt wird dieser Ansatz nicht genutzt. Da ist es eben so, dass Intel auf die Hersteller verweist, dass die eben neue BIOS ausliefern müssen, die dieses Microcode schon mitbringen. Warum Microsoft das nicht macht, ist uns
nicht klar.
Nicht richtig klar. Es gibt da verschiedene Sachen. Zum einen muss das Microcode-Update halt sehr, sehr früh eingespielt werden. Das kann Linux auch noch nicht ewig. Das macht es erst, ich weiß gar nicht, seit einer Zeit lang, ein, zwei Jahren oder so. Und wenn man das nämlich zu spät einspielt, wie es Linux bei älteren Prozessoren nur kann, dann muss man sozusagen den Betriebssystem-Kernel dann noch patchen, damit er überhaupt diese Befehle sieht. Weil sonst hat er nämlich den Prozessor gefragt, welche Befehle kannst du? Dann kommt das Microcode-Update, was neue Befehle nachrüstet. Und ja, dann muss der Kernel halt zur Laufzeit angepasst werden, um zu wissen, oh, jetzt kann ich diese Befehle, jetzt sind die da und kann die auch benutzen. Und das ist auch nicht einfach. Irgendwo da, nehme ich an, hakt es bei Microsoft, dass ihnen da was fehlt.
Oder sie wollen einfach nur nicht, sie haben Angst irgendwie was. Also bei Microsoft ist ja oft so, die haben Angst, was kaputt zu machen, dann haben sie riesen
Support. Eine gewisse Angst, was kaputt zu machen, besteht, weil tatsächlich ist es eben so, in der Linux-Welt wurden diese Updates jetzt gerade etwas zurückgezogen, weil auf einzelnen Prozessoren sie wohl Probleme machen. Aber Probleme machen heißt in diesem Fall, es bootet nicht mehr. Da ist es dann tatsächlich so, im Linux-Bereich hat man typischerweise noch einen älteren Kernel oder kann von extern noch wieder ran, das heißt, man kriegt die Dinge auch noch wieder zum Booten, aber ärgerlich ist es natürlich trotzdem. Aber da muss Intel gerade dabei, nachzubessern.
Genau.
Ich weiß nicht, wie sieht es auf Mobilgeräten aus? Ich meine, man kriegt Updates.
Ja. Im Prinzip sieht es ganz einfach aus. Entweder kriegt man das Update, dann ist es da, oder man kriegt es nicht, dann hat man keine Chance.
Wie immer.
Android oder Google hat es inzwischen in Android in die Sicherheitsupdates vom Januar mit eingebaut. Und das heißt, die Pixels und Nexen, die Updates noch kriegen, die sind auch schon gepatcht. Und sonst eben bisher noch sehr wenige. Aber es ist jetzt auch erst ein, zwei Wochen her. Es werden zumindest die Geräte vom letzten Jahr mit Sicherheit noch Security-Patches kriegen. Auf sicherer Seite sind auch alle Geräte mit Android 6 oder 7, die noch ein Update auf Android 8 kriegen, weil da hat jetzt noch gar kein Hersteller so richtig mit angefangen. Die kommen erst in den nächsten Wochen und Monaten und haben dann natürlich den Januar-Patch auch drin. iOS kriegt die Updates wohl auch. Da ist aber irgendwo eine Lücke. Die älteren Geräte kriegen keine Updates mehr und ein, zwei davon sind aber betroffen. Die ganz alten iPhones sind auch nicht betroffen, weil sie diese ganzen Prozessor-Tricks wohl auch nicht beherrschen. Aber ich glaube, das iPhone 5 ist noch, das hängt zwischendrin. Das könnte noch betroffen sein.
Aber das ist dann ja auch schon ganz schön alt, ne? Das ist,
ja,
oder wir?
Wie alt ist das? Ja, das ist schon ein bisschen älter, aber
naja, man muss schon klar sagen,
werden ja schon benutzt noch, genau, die Geräte. Ja,
die, ne? Und das sind bei auch
Android, ja, wird es auch so,
also,
sein.
Also ich habe zum Beispiel ein altes iPad, das benutze ich jeden Tag, das wird nie ein Update sehen. Ne?
Ja, ganz genau. Bei Android ist es auch so, dass haufenweise Geräte noch mit Android 4 oder 5 laufen und von denen wird kaum eins mit Security-App-Updates gepflegt werden. Theoretisch wäre es möglich, aber es wird nicht passieren. Und auch die Android 6-Geräte werden nur eine verschwindende Minderheit noch so weit gepflegt, dass sie die Security-Patches bekommen.
Habt ihr da irgendwas gesehen mit der Performance, dass die nachlässt? Oder, also ich muss sagen, ich habe ein iPhone 7, ich habe das eingespielt, ich merke eigentlich nichts.
Wir haben gemessen und 3D-Benchmarks werden eher schneller, aber das ist wahrscheinlich irgendeine andere Optimierung, die da zufällig mit drin ist.
Also kein Problem in diesem Bereich.
Genau. Prozessor-Benchmarks, der Geekbench bleibt gleich. Irgendwie nur die 2-3%, die ist sowieso immer schwankt. Und unser Core mag, wenn alle CPU-Kerne laufen, auch hier bei Big Little die kleinen parallel, das wird 5% langsamer. Aber das ist sowieso die Ausnahme, dass irgendwas so sehr ist, dass es alle Kerne irgendwie stresst. Also so gesehen ist da nicht, tut sich da nichts zum Glück.
Das Problem ist da ja auch tatsächlich, dass dann ich auch meistens nur einen Prozess auf einen Kern rumhämmert und dass da gar nicht so viel Konkurrenz zwischen Prozessen ist oder so, die vielleicht mehr Performance kostet. Das ist zumindest bei manchen Sachen wohl der Fall. Also
zumindest so
im Linux-Bereich. Ja. Also bei Smartphones kommt das natürlich nicht so vor.
Also es laufen zwar viele Prozesse auf den Smartphones hin und her, immer so ein, zwei Apps im Vordergrund und die ganzen UI-Geschichten im Hintergrund und aber die Performance-Einbußen sind nicht so groß, weil das übrige System auch nicht so knacke super schnell in allen Beziehungen läuft.
Vielleicht kann man nochmal erklären, warum uns das so schwerfällt einzuordnen, welche iPhones betroffen sind zum Beispiel und auch bei manchen Smartphones. Das sind ja sogenannte ARM-Cores, ne? Also von der britischen, jetzt in japanischem Besitz, von der Firma ARM, ARM Design, ja, Softbank hat die gekauft vor 2 Jahren. Und diese Designs baut ARM gar nicht selber, sondern andere Hersteller setzen diese Designs um. Da gibt es zum Beispiel ganz bekannt ist Qualcomm, ne? Samsung, die Samsung Exynos-Chips, das sind ARM-Designs. Und Apple baut die eben auch. MediaTek gibt es also mehrere Hersteller. Und jetzt gibt es Hersteller wie MediaTek, die setzen diese ARM-Designs 1:1 um. Da weiß ich halt, das ist ein Cortex A57 direkt, also genau so wie ein ARM designt hat oder eben ein Cortex A15. Und dann kann man nachgucken, da weiß man also, der Cortex A53 im Raspberry Pi ist nicht betroffen. Der Cortex A15, der viel älter ist, der ist betroffen. Kein Problem. Jetzt gibt es aber Hersteller wie Qualcomm, und da ist auch nichts Böses dabei, die designen eigene Cores, die sind ARM-kompatibel. Ja, aber die sagen nicht unbedingt ganz genau, wie ARM-kompatibel sind, die sind oder zu welchem Core-Typ. Und das macht eben auch Apple. Apple war ja ganz stolz drauf, dass diese A4, A6, A11-Chips, dass die eben Eigendesigns sind. Die sind zwar, die funktionieren wie ein ARM-Core, können dieselben Befehle, aber sie verraten eben nicht genau, welchem Design die ähneln. Und deswegen kann man von außen, also können wir als Journalisten nicht rauskriegen, führen die diese Befehle überhaupt aus? Also arbeiten die so? Arbeitet die Spekulation genau wie bei dem? ARM hat das alles dokumentiert, aber ich bin also wirklich, muss ich echt sagen, entsetzt, dass, und bin auch ein bisschen verwundert, dass da noch gar nicht so richtig der Krach losgebrochen ist. Dass also ich habe keine Seite bei Samsung und Qualcomm und Apple gefunden oder auch MediaTek, die klar sagt, folgende Prozessoren sind betroffen oder nicht betroffen. Das würde ja schon vielen Lesern, Smartphone-Besitzern helfen, wenn man klar sagen könnte, das Ding ist überhaupt betroffen.
Ja.
Ne? Oder nicht betroffen, dann noch besser natürlich.
Macht Apple natürlich gerne sowas, einfach erstmal nicht zu sagen.
Ich hoffe, dass das noch kommt. Ja. In den USA wird ja viel Druck aufgebaut. Jetzt ein Kongressabgeordneter hat die sich alle mal auch zur Brust genommen. Interessanterweise Apple nicht, aber auch ARM. Und da ist im Moment noch viel, also dafür, dass sie ja ein halbes Jahr Zeit hatten, da können wir nachher vielleicht noch drauf eingehen, finde ich das Ergebnis. Also es ist nicht so, dass es da nicht enorme Anstrengungen gegeben hat. Das möchte ich nicht kleinreden. Ich glaube, alle Beteiligten hatten wirklich ein schwieriges letztes halbes Jahr in der Industrie. Aber dass diese Firmen einfach nichts sagen, das finde ich hart. Und das finde ich, fällt auch auf Google zurück, die sich jetzt hinstellen und sagen, ja, wir waren ja, haben ja diesen Bug mitentdeckt und Android ist ja toll gepatcht. Und Android ist ja so toll. Und verweisen dann die Leute auf die Smartphone-Hersteller, von denen sie ja nun seit, und Smartphone-Chip-Hersteller, nun seit Jahren wissen, dass sie einfach nicht reagieren. Und da verstehe ich auch nicht, warum da kein Durchgriff ist. Also
Bei Google fand ich auch sehr interessant, die haben ja auch irgendwie wir haben unsere Server schon im Oktober gepatcht, weil wir wussten ja Bescheid.
Genau. Ne?
Und dann waren sie sehr stolz darauf, das fand ich irgendwie interessant. Ja, wir sollten nochmal über Performance reden. Also was ich bei dem ganzen Thema sehr interessant fand, ist ja, als das losgebrochen ist, gab es sehr viele Unterschiede, oder jetzt immer noch, es gibt sehr viele unterschiedliche Einschätzungen, was das denn, wie das denn die Performance beeinflusst. Ihr habt, glaube ich, bei Desktop-CPUs
gemessen. Haben wir vor allem bei Desktop-CPUs. Ich möchte aber noch ein bisschen ausholen, ganz kurz vorher, um das nochmal zu erklären.
Zeit heute.
Wir reden ja von drei Lücken mit zwei Namen. Also das macht mich immer noch wahnsinnig. Und die wirken sich ganz unterschiedlich auf die Performance aus. Und deswegen ist es auch so unglaublich verwirrend. Also dieser Meltdown-Patch, der nur Intel-Prozessoren betrifft und der sich vollständig durch ein Betriebssystem-Update korrigieren lässt, der hat nach unserer Einschätzung auf Desktops nur ganz geringe Performance-Nachteile. Jetzt kommt aber noch was hinzu. Modernere Intel-Prozessoren enthalten einen Befehl oder eine Funktion, die die Nachteile dieses Patches noch wieder etwas abmildern. Das heißt, bei Desktop-PCs hat man sozusagen in zweierlei Hinsicht mit diesem Patch kein großes Problem. Der wirkt sich aber auf bestimmte Server-Workloads idiotischerweise besonders stark aus. Das macht es so verwirrend.
Und wenn ich da einmal zwischengrätschen darf, bei Linux wird es dann noch spaßiger, weil es gibt dann tatsächlich auch noch die Gegenmaßnahmen nicht einmal, sondern zweimal sozusagen, gekoppelt jeweils mit einer unterschiedlichen Technik zum Ausnutzen dieses Performance-Vorteils. Das heißt, alles hängt von allem ab. Bei diesen Messungen.
Genau. Und deswegen stellen wir zum Beispiel fest, dass, oder hören wir, das können wir ja nicht messen, wir können keinen Server-Benchmark machen auf einem Cloud-Server, auf dem der 48 Kerne, 2 Terabyte RAM und 8000 Kunden dranhängen hat, weil man das nicht einfach so simulieren kann. Mhm. Das ist aber das, wo Google sagt, haben wir gemacht, ist alles super.
Und dann gibt es aber auch noch andere Leute, die sagen, wir sehen schon deutliche Unterschiede.
Genau. Wir den Patch also einspielen. Ältere Prozessoren zum Beispiel ist da blöd. Wobei eben die Frage ist, wenn man einen performancekritischen Server hat, der so belastet ist, wie alte Prozessoren sind da üblicherweise im Einsatz. Das heißt also, für Server ist es schwierig. Aber da hören wir ganz unterschiedliche Nachrichten. Also Google sagt ja, kein Problem. Andere sagen, wir haben tierische Probleme und es läuft nicht mehr richtig.
Weil Google auch nicht richtig spezifiziert hat,
genau.
Gegen welche der drei Lücken.
Ganz genau.
Naja, und Google hat ja zum Beispiel für Linux einen sehr effizienten Fix gegen eben die beiden Spectre-Varianten.
Das ist Red Poline.
Red Poline, genau. Ja. Entwickelt, der tatsächlich, wo ich nur 0,5-2% Overhead hat, selbst in kritischen Situationen. Jetzt komme ich vom Faden. Genau, aber der und das kann man dann tatsächlich wahrscheinlich so wegpatchen, ohne dass es groß auffällt. Der andere Patch kann es aber tatsächlich Situationen geben, wo der Overhead viel größer ist.
Und man muss natürlich auch sagen, Google hat gesagt, wir haben das eingespielt und unsere Kunden haben keine Verlangsamung gesehen. Ne? Aber das ist Google. Das kann auch sein, weil sie einfach noch ein zweites Rechenzentrum quasi dran
hochgefeuert haben. Genau,
haben. Das ja weiß man nicht. Server ohne Ende.
Genau. Also, ja, ist bei Google, das hört man nicht. Ja oft, dass bei den Veröffentlichungen von Google, das hört sich immer super an. Und wenn man dann aber so an die Details nachfasst, dann sieht man immer, irgendeine Information lassen sie dann doch nicht raus. Ja? Also sie sagen genau das, was stimmt. Das glaube ich denen das auch, dass das PR. So ist. Aber sie haben halt möglicherweise den einen Teil eben nicht gesagt. Aber ich wollte noch auf die Desktops hinaus. Da waren wir hängen geblieben. Und bei den Desktops, was wir sehen, Client-PCs sagt man ja, also Desktop-PC-Betriebssysteme, also auch Notebooks, auch Tablets, alles mit Windows 10, macOS und so weiter. Da ist es vor allem auf Intel-Systemen dieser Patch gegen die zweite Spectre-Variante, also Branch-Target-Injection. Wer ganz genau aufgepasst hat, weiß noch, dass ich schon mal gesagt habe. Der braucht dieses Microcode-Update per BIOS.
Per
BIOS-Update, bei Intel-Prozessoren.
Ja, in der Windows-Welt. Und
in der Windows-Welt, genau.
MacOS-Welt,
genau. Und dieser Patch, der reduziert bei bestimmten Zugriffen auf SSDs, und zwar vor allem auf schnelle SSDs, superschnelle SSDs, PCI-Express-SSDs, in manchen Fällen die Performance drastisch. Da geht es um bis zu 50% runter. Das ist schon erheblich. Und jetzt ist das aber auch wieder sehr schwer zu verstehen. Jetzt kommen mehrere Wenns und Abers. Diesen Patch merkt man gar nicht, wenn man das BIOS-Update nicht eingespielt hat. Also dieses Problem, diese Bremse, weil diese Bremswirkung tritt erst dann ein, wenn der gepatchte Betriebssystem diese Befehle auch nutzen kann. Und die kann es erst nutzen, nachdem das BIOS-Update drin ist unter Windows. Das heißt, einige der Messungen, die man macht jetzt mit älteren Systemen, die ja noch gar kein BIOS-Update kriegen, zeigen diesen Nachteil überhaupt nicht, weil sie ja gar kein BIOS-Update bekommen haben bisher. Ja, das heißt, das kann man noch gar nicht einschätzen, was da passieren wird. Denn wir können ja keine Microcode-Updates für Windows herbeizaubern. Und das Zweite ist, dass dieser Performance-Nachteil, der hört sich erstmal ganz fürchterlich an. Jetzt ist es aber vertrackterweise so, im Vergleich zu einer SATA oder SATA-SSD beschleunigen diese PCI-Express-SSDs die Desktop-Anwendungen auf einem Windows-Desktop nur mäßig. Also es gibt bestimmte, die profitieren stark, aber das sind relativ wenige. Im Allgemeinen merkt man von diesen superschnellen SSDs gar nicht so viel. Leider eigentlich. Umgekehrt ist es natürlich jetzt ein Vorteil, weil die Beschleunigungswirkung nicht so stark ist, spielt es jetzt auch gar keine so große Rolle in den meisten Fällen, dass dieser Performance-Einbruch da ist. Und der ist auch nicht bei beliebigen Zugriffsmustern, sondern auch nur bei ganz bestimmten. Das heißt, das macht es so irrsinnig schwer, pauschale Aussagen zu machen, ist jetzt mein System betroffen. Wir hatten jetzt schon Leserfeedback. Es gibt jemanden, der hat so eine Digital Audio Workstation und eine SATA-SSD interessanterweise. Und der hat große Probleme gehabt mit dem Microcode-Update, also Performance-Probleme. Es ist aber immer noch schwer zu diagnostizieren, woran es liegt, weil er hat auch einen Benchmark ausgeführt. Der zeigt aber gar nicht so deutliche Nachteile. Das ist schwer, ne?
Das wollte ich gerade anmerken. Das Entscheidende ist ja auch tatsächlich, es hängt total von der Applikation ab, ob sich irgendwas tut. Also im Linux-Bereich hieß es zum Beispiel Kryptogeldminer, die einfach nur auf dem Prozessor rechnen und den praktisch total befeuern, aber sonst nicht viel machen, dass es da kaum Einfluss gibt. Das ist auch relativ logisch, weil wenn das nicht da just an der Ecke hängt, wo der Patch ansetzt, dann laufen die einfach unverändert weiter. Und wie gesagt, andere Workloads, andere Anwendungen, da ist der Einbruch größer. Und dann kommt auch noch hinzu, wie sehr sozusagen, ob irgendwie drei Prozesse um die Gunst des Prozessors konkurrieren oder ob da auf einem Server irgendwie 1024 nebeneinander laufen und immer hin und her schalten. Das ist einfach viel mehr, gerade bei diesem Hin- und Herschalten kommen die Patches mehr dazwischen.
Mhm. Also ich würde mal ganz grob sagen, um es einzuordnen, wenn man einen modernen PC hat, achso, Spiele kann man noch sagen. Bei Spielen gibt es wohl manchmal so, wenn die niedrigsten Frame-Zahlen sacken noch ein bisschen mehr ab. Aber jetzt nicht gravierend. Aber,
nee, schon bei 6 Frames
bist du. Nein. Also irgendeiner hat was gemessen. Ich glaube, da geht es dann mal statt 28 als Minimum auf 26 oder 25 runter. Wobei aber der Durchschnittswert sozusagen bei 60 lag. Ja? Mal als, um Beispiel zu nennen. Das bedeutet, aus den Durchschnittswerten kann man unter Umständen gar nicht rauskriegen, ob das, und das System ist trotzdem betroffen, aber es scheint relativ gering zu sein. Wir haben auch keine großen Rückmeldungen bekommen, dass es nun gerade bei Spielen das wäre. Aber wenn man so ein modernes System hat, dann haben die Prozessoren ja oft 6 oder 8 Kerne. Und wenn die Anwendung mehrere Kerne nutzt, also selbst wenn es da Auswirkungen gibt, beim Desktop-Betrieb sind nach unseren Erfahrungen die meisten Kerne sowieso nicht.
Die langweilen sich die ganze Zeit.
Ja. Die übernehmen dann das ja sozusagen. Also das ist ja nicht so tragisch. Ja, es ist halt was anderes, wenn ich jetzt noch ein altes Windows 7 Notebook habe mit einem sehr langsamen Dual-Core-Prozessor, dann spürt man eben möglicherweise mehr. Ne? Man kann also schon sagen, bei überdimensionierten Systemen wird man sowieso nicht so viel merken, aber es kann an der Kante auch mal sein, dass es sehr stört.
Ich glaube, was Leute heute hauptsächlich so wurmt, ist, die denken, wenn ich jetzt gerade einen neuen Prozessor kaufen wollte, ne, und ich kaufe jetzt gerade einen Prozessor, dann kaufe ich einen Prozessor, der ist eigentlich kaputt und der wird dann irgendwie langsamer gepatcht und dann kriegt man als Nerd so ein Kribbeln, das will man nicht.
Ja.
Aber damit werden wir für eine Weile leben müssen,
denke ich. Ist das nicht bei Software immer so, dass sich Software sowieso heutzutage verändert? Es werden halt immer wieder neue Sicherheitslücken gefunden.
Klar.
Und da wird halt dann immer mal dran rumgeändert und ich habe den Eindruck, das ist irgendwas, damit muss man sich arrangieren. Es wäre ja auch keine Lösung gewesen, diese ganzen Prozessoren jetzt auf den Müll zu werfen oder keine Prozessoren mehr zu verkaufen, bis ein neuer Prozessor entwickelt wurde, der diese Probleme nicht mehr hat, weil dauert es vielleicht ein halbes Jahr oder 2 Jahre oder noch viel länger.
Also wir wissen nicht, wie lange es dauert, das muss man mal klar sagen. Was mich ein bisschen verblüfft hat, war, Intel hat, also mir scheint diese, naja, obwohl kann man gar nicht sagen, also dieses, wie gesagt, diese Spectre-Lücken scheinen schwieriger zu sein. Und gegen diese Spectre-Variante 2, Branch Target Injection, ich wiederhole mich, hat Intel hat so ein White Paper gemacht. Was kann man denn dagegen tun? Auch im Prozessor, also außer diesen Patches. Und da haben sie natürlich reingeschrieben, alle künftigen Prozessoren werden natürlich diese Microcode-Updates mitbringen. Kann man vielleicht auch nochmal kurz sagen. Alle Hersteller machen also erstmal Updates für die neuesten Systeme und gehen dann in der Zeit zurück. Ja, ist ja auch logisch. Das heißt, ich möchte möglichst den Kunden, die jetzt was Neues kaufen, möglichst schnell die Updates geben. Und es kann schon sein, dass wenn man jetzt ein neues System kauft, dass man kurz danach ein BIOS-Update durchführen soll. Aber Intel hat da auch reingeschrieben, was werden wir denn in den zukünftigen Prozessoren mal tun, um das zu erschweren. Und da gibt es einen Befehl, der nennt sich Control Flow Enhancement Technology, CET. Intel schwärmt ja immer für solche Abkürzungen. Und das steht da drin, das werden wir mal machen. Dazu gibt es auch ein White Paper, wie das eigentlich funktioniert. Das ist schon ziemlich komplex. Ich habe versucht zu verstehen, jetzt bin ich nicht so der tolle Programmierer, um es vorsichtig auszudrücken, ob man zum Beispiel, wir versuchen ja zu verstehen, muss ich eigentlich auch Programme verändern, um diese Abhärtung gegen diese Befehle reinzubringen. Also zum Teil kann man schon sagen, ja, bei manchen Programmen empfiehlt sich das. Und dann ist mir aufgefallen, hat der Jürgen Schmidt, der hatte da schon 2016 was zu CET gemacht, also zu diesem Control Flow Enhancement Technology. Das heißt, Intel hat dieses White Paper nur abgedatet. Das ist schon seit anderthalb Jahren draußen und sagt jetzt immer noch nicht, in welche Prozessoren sie das eigentlich einbauen wollen. Also sind das die, die jetzt in diesem Jahr erwartet werden? Also da kann man ja sagen, 10 Nanometer plus Ice Lake. Würden wir denken, dass da die nächste Core-i-Generation, die dann vielleicht Core-i 9000 heißt, nachdem der aktuelle Core-i 8000 heißt, dass die dieses Jahr erscheinen könnte? Das hat Intel auch schon gesagt. Es wird Prozessoren geben, die heißen Ice Lake Plus. Sie haben aber jetzt im Zuge dieser Meltdown- oder Spectre-Krise nicht gesagt, ja, die werden CET haben. Das kann auch sein, dass es erst übernächstes Jahr ist. Wir wissen es einfach nicht. Ja? Also es ist völlig offen. Und AMD, um mal gleich den Zahn zu ziehen, also bei AMD ist alles toller. Ja, AMD ist nicht von Meltdown betroffen, hat sich aber auch ein bisschen ungeschickt verhalten. Man muss dazu sagen, die Industrie hatte eigentlich abgesprochen, wohl am 9. Januar damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und dann ist das alles ein bisschen früher rausgekommen. Dann ging das hoppla hopp am 3. Januar, ging so ein Blogbeitrag online. Da waren die etwas überrascht. Das kann man ja verstehen. Aber trotzdem, auch AMD hatte ein halbes Jahr Zeit.
Die arbeiten seit Juli, glaube ich.
Ja, Juni oder Juli. Ja. Das hat Google explizit gesagt, dass Intel, AMD und ARM als erste informiert wurden. Das heißt, ob ich diese Informationen nun am 3. oder am 9. rausgebe, scheint für mich jetzt nicht mehr so ein großer Unterschied zu sein, zumal da ja noch die Weihnachtsferien sind, dann waren die alle auf der CES. Ja? Also man hätte das ja fertig haben können. Und dafür erst zu sagen, wir sind nicht betroffen, das war ja eine erste Aussage von AMD, dann aber reinzuschreiben, naja, der Prozessor arbeitet natürlich da auch so, aber das patcht das Betriebssystem, was ja schon bedeutet, naja, den Fehler gibt es im Grunde auch, aber abgeschwächt. Und dann noch zu sagen hinterher, nee, jetzt machen wir aber vielleicht doch noch Microcode-Updates, was bedeutet, genau wie bei Intel BIOS-Updates, aber die seien optional. Das ist ja auch nicht besonders hilfreich. Also man weiß jetzt auch bei AMD nicht, was soll ich eigentlich tun?
Lustigerweise sind diese Microcode-Updates bei den großen Enterprise-Distributionen gleich mitgekommen am 4.
Genau.
Januar.
Ja, und also, da waren dann aber auch, gleich, ja, aber die waren schlecht dokumentiert, beziehungsweise zum Teil falsch dokumentiert.
Ja. Es war nur irgendwie, kamen neue Intel und AMD Microsoft und Microcode-Updates, ja. Genau, die referenziert wurden. Das heißt, da muss AMD auch schon irgendwie was gemacht haben.
Niemand bekleckert sich hier wirklich mit Ruhm in diesem ganzen Spiel. Und insofern ist es auch für uns so schwer, irgendwelche Auskünfte zu geben. Und die Hersteller sagen im Moment natürlich auch nichts außer diesen Sachen. Ich meine, jeder, der sich mal einen Aktienkurschart angeguckt hat, sieht, wie es da rauf und runter geht. Das heißt, da möchte sich auch niemand den Mund verbrennen. Ne?
Es wird ja auch an den Fixes immer noch gearbeitet, sowohl um das Abdichten zu verbessern, damit wirklich klar ist, dass da keiner rauskommt, als auch an Optimierungen. Also die Linuxer haben tatsächlich gegen die beiden Spectre-Varianten oder gegen die zweite erst 2 Wochen nach dem Bekanntwerden der Lücken, was in den offiziellen Kernel eingebaut. Aber das ist eben optimaler oder hat weniger Overhead, eben dieses Red Pull Line, als die Lösung, die auf die Microcode-Updates zurückgreift. Aber die haben zum Beispiel einige Distributionen schon umgebaut. Das heißt, und die haben angekündigt, dass sie auf Red Pull Line umsteigen. Das heißt, die Performance-Verluste, die Admins jetzt sehen, mit diesen eben in Red Hat Enterprise Linux und SUSE Enterprise Linux eingezogenen Spectre V2-Gegenmaßnahmen, die werden sich noch wieder verändern, weil die Distributionen wollen auch auf dieses Red Pull Line umsteigen und dann hast du eben weniger Performance-Verluste.
Red Pull Line ist, wenn ich das richtig verstehe, eine Methode, um Software neu zu kompilieren, oder? Also Also es greift im du musst die Software neu kompilieren, oder?
Es ist, also beim Linux ist es tatsächlich zweistufig. Es gibt sozusagen einen kleineren Fix, den kannst du, der ist in den Kernel direkt eingebaut. Das ist aber direkt im Assembler-Code. Also ja, da musst du nicht groß kompilieren. Und richtig greifen tut der aber erst mit einer Compiler-Erweiterung, die beim Programmflow mit dem Stack da einen kleinen Trick anwendet, eben damit diese Branch Prediction nicht so greift und dadurch wird sozusagen der Fehler umgangen, dass der Prozessor da gar nicht irgendwie in die Richtung forscht, dass er da was machen kann dann tritt der Fehler halt nicht mehr auf nach jetzigem Stand. Das ist ja auch noch, es ändert sich ja alle Nase lang.
Ich fand das sehr interessant, diese Forscher, die das entdeckt haben bei der TU Graz, die haben ja unheimlich lange schon, glaube ich, daran geforscht. Ne? Du hast ja, glaube ich, mit denen...
Ich habe in einem Webcast mit reingehört, wo die so ein bisschen erzählt haben, ja, die sind da schon lange dran. Das zeigt ja übrigens auch, also in diese ganze Fehlerklasse, das hat der Andreas Stiller da ja auch reingeschrieben. Also die haben nochmal betont, seit 2014 gibt es überhaupt erst Angriffe auf diese Caches. Wir haben ja vorhin im Vorgespräch gesprochen. Cachebleed hattest du, glaube ich, mal getickert vor zwei Jahren ungefähr, 2015.
Ja. Also das war auch so ein Ding, das kann man machen.
Ja. Ne? Und auf Basis dieser Angriffe sozusagen, also erst seit man das kennt und weiß, wie das geht, konnte man überhaupt nachforschen, ob diese Sicherheitslücken, die es jetzt gibt, möglich sind. Also auch mal zu erklären, wieso hat das 20 Jahre gedauert? Also da steckt wahnsinnig viel Arbeit von verdammt schlauen Leuten drin, die auch, glaube ich, sehr viel mehr über die Prozessoren wissen, als wir das überhaupt schaffen können, weil sie sich Tag und Nacht damit beschäftigen über Jahre.
Vor allen Dingen ohne große Hilfe von Intel zu bekommen. Sie hauen, irgendwo stand mal, sie hämmern auf den Prozessor ein und gucken, was passiert und lernen dabei mehr und mehr über den Prozessor und schaffen so Grundlagenwissen und so tasten sie sich vor. Und es wird auch noch spannend sein, wo sie sich damit weiterhin tasten.
Sie haben auch Dokumentation verlangt, genauer zu diesen Branch Prediction Stufen, ne? Aber da steckt natürlich viel, viel Know-how drin, wie diese Dinger aufgebaut sind. Auch viele Sachen, die man vielleicht noch nicht wegpatentiert hat und deswegen auch nicht öffentlich machen möchte.
Aber man würde ja jetzt eigentlich denken, nicht nur Intel, sondern die ganze Industrie sollte eigentlich ein bisschen besser mit denen zusammenarbeiten, oder?
Also ich finde es eher ein philosophisches Problem, wo wir in dem KI-Bereich sind. Also Maschinen entscheiden irgendwas und tun irgendwas dynamisch und das ist nicht deterministisch. Also die optimieren was und mal optimieren sie es so und mal so. Und wie gut ist das überhaupt dokumentierbar in jedem Detail und wie groß wird die Dokumentation und kann man dann noch was rauslesen? Also das ist auch schon fast ein esoterisches Problem. Und wer soll die Dokumentation überhaupt kriegen? Muss die jeder haben? Soll die Forschern zur Verfügung stehen? Das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Und in diesen, wer hat das nochmal gesagt, in so einem Prozessor stecken mehr Funktionen, als man überhaupt mit einer Mars-Mission hochschießen würde oder sowas an Einzelteilen. Also das ist irrsinnig komplex, was da drin passiert. Das sind ja auch riesige Teams, die daran arbeiten. Und also für so einen Atom-Prozessor, also wie er zum Beispiel ähnlich ist, wie er in so einem Smartphone steckt, der hat ja vor allem sehr viele I/O-Funktionen. Aber wir gucken uns ja solche Dokumentationen durchaus an. Da reicht die Zeit nicht. Ne? So ein Atom-Prozessor, der, ich würde mal schätzen, ab $35 verkauft wird, der hat mittlerweile rund 4000 Seiten PDF-Dokumentation. Ja, nur mal, um so eine Vorstellung zu haben, was da alles drinsteckt. Das sind nur die Register. Also da ist nicht erklärt, wie der wirklich funktioniert, sondern nur, wie man ihn programmiert.
Also nur das Öffentliche sozusagen.
Ja, genau. Nur das Öffentliche. Das ist wirklich unfassbar komplex. Und insofern kann man die Arbeit von diesen Leuten, die ja übrigens von der EU mitfinanziert werden da an der TU Graz, um die IT-Sicherheit zu stärken. Das ist toll. Das dient ja dazu, eben solche Zero-Day-Lücken, die uns alle gefährden, unseren Datenschutz eben
vor der NSA zu finden.
Vor der NSA zu finden, um es böse zu sagen, genau.
Also wir hoffen jedenfalls.
Wir hoffen jedenfalls, genau. Ja. Aber ob man das beschleunigen kann, und das ist eine schwierige Frage. Ne?
Ja, es wirkt für mich ein bisschen so, ich meine, das kann man auch verstehen, aber es wirkt ein bisschen so, als ob diese, wenn man das alles so liest, ne, die Industrie ist halt hauptsächlich darauf ausgelegt, die Performance zu verbessern. Ne?
Das haben die ja stark kritisiert. Auch Google sagt das, man müsse jetzt darauf achten, eben Security zu optimieren, die Sachen abzudichten. Da hat natürlich jeder seine Eisen im Feuer in diesem Spiel. Also es gibt hier keine neutrale Instanz. Da würde ich die Leute von der TU Graz oder das BSI oder sowas noch zu den neutraleren Positionen zählen. Man muss halt immer sehen, Google ist ein sehr großer Kunde von Intel und hat auch ein Interesse, dass Intel Gründer hat, Rabatte zu gewähren. Google ist gleichzeitig ein ganz starker Konkurrent zu Microsoft und Apple. Sie haben bestimmt zusammengearbeitet alle, aber jeder hat da Interessen. Ja, ich finde es sehr schwer, also wirklich saubere Auskünfte zu geben. Das ist so und das ist genau so. Wir haben nur diese Auskünfte. Ich habe es ja vorhin noch gesagt. Solange Apple nicht verrät, in welchen Smartphone-Chips die Sprungfeuersäge arbeitet, da können wir auch keine Einschätzung
geben. Genau, und das klingt jetzt so, als wären wir irgendwie, als würden wir uns nicht richtig Mühe geben, aber es ist halt genau wie dieses 4000-seitige Dokument zum Atomprozessor. Ja. Man kann dem all nachgehen, aber bis man das wirklich alles gefunden hat, ist ein Jahr oder zwei vergangen und dann interessiert einen keinen.
Ja, dafür gibt es ja diese Sicherheitsexperten.
Ja, ne? ja, genau.
Aber und mehr als die sagen, können wir halt auch nicht mit eigener Arbeit herausfinden.
Das ist der Grund, warum wir uns auf die verlassen müssen, genau. weil es einfach ein gigantischer Aufwand ist, da richtig auf der Sache auf den Grund zu gehen.
Vielleicht sollten wir noch mal über die konkreten Folgen jetzt sprechen. Ich fand es bei Smartphones zum Beispiel, ich weiß, dass die Frage sehr böse ist, aber würdest du jetzt weiter Online-Banking mit einem ungepatchten Android-Smartphone machen?
Also ich sag mal, ob da jetzt 20 oder 25 Sicherheitslücken ungepatcht sind. bei Smartphones oder speziell bei Android und iOS gibt es ja noch die kleine Sicherheitsstufe, dass man eigentlich nur Apps drauf laufen lassen soll, die schon gegen Viren geschützt sind, wenn man nämlich nur bei Apple oder Google im Store kauft. Das stimmt insofern schon, aber andererseits können die besten Virenscanner natürlich nur Angriffe finden, die auch schon mal gefunden wurden. Das heißt, solange kein einziger Spectra-Angriff stattgefunden hat, werden sie den auch nicht entdecken können. Oder solange die Virenforscher diesen Angriff noch nicht entdeckt haben. Möglicherweise schlummern die da also schon drin. Es gibt größere Risiken im Leben, würde ich sagen, als sich vor sowas zu schützen. Also
gerade in der Android-Welt mit den ganzen alten Android-Versionen, die unterwegs sind, die nicht gepatcht sind, das ist ein viel größeres Problem.
Ich finde es sehr, sehr erstaunlich, wie wenig man von konkreten Angriffen hört auf Android, obwohl angeblich so unglaublich viele Sicherheitslücken da sein sollen. Möglicherweise ist es für die ganzen Schädlingsprogrammierer noch nicht interessant genug. Das kann sich jede Minute ändern. Aber die einzige Lösung wäre dann überhaupt nichts mehr zu machen mit den Geräten und das wird jetzt auch keine richtige Lösung sein, meiner Meinung nach. Ich werde einfach alle Patches einspielen und gucken, wie es eben aussieht. Eine kleine Gefahr droht vielleicht dadurch, gerade jetzt speziell unter Android, dass angeblich Spectre ja auch mit JavaScript schon ausgelöst werden kann. Klar. Das heißt, man braucht ein Browser-Update.
Ja.
Das an sich ist jetzt gar nicht das Problem natürlich, die gibt es auch inzwischen, aber unter Android mag es einige Apps geben, wo es eben nicht gepatcht ist. Und sobald man irgendwie einen alten Browser-Engine hat, die in irgendeinem Spiel noch drin ist und wo dieses Spiel nichts anderes macht mit diesem blöden Browser, als jetzt Werbung einzublenden,
die eventuell Schadcode
dann enthält. Hat man nämlich noch eine ganz andere Gefahrenquelle, wie dann möglicherweise per JavaScript doch noch was passieren kann. Und man hat als Anwender nicht die geringste Chance, in jeder App rauszufinden, ob sie überhaupt Internetzugriffe macht und was anzeigt und ob es gepatcht ist oder nicht. Ne? Das kann man für den Browser, mit dem man ständig arbeitet, ist es ganz einfach, das rauszufinden. Da muss man nur Updates einspielen, bumm, fertig. Aber bei allen anderen Apps droht eben doch noch eine gewisse Gefahr.
Ja, können eigentlich nur Updates einspielen. Ne?
Und genau, also man kann, ich wollte nochmal unter Windows, das haben wir jetzt ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil wir so viel über die Hardware geredet haben.
Ja, bei Linux kannst du halt viel besser reingucken.
Ja, das natürlich. Ich wollte nur nochmal klar sagen, also für Windows 10 und Windows 7 sind die Updates da, die kann man einspielen. Vollständiger Schutz gegen Spectre ist erst möglich, wenn man so ein BIOS-Update hat von Intel. Aber was ich nochmal erwähnen wollte, das klang jetzt indirekt an, die Betriebssystem-Updates, auch für macOS übrigens, bringen immer auch Browser-Updates mit, also für die eingebauten Browser, also WebKit, Safari, Edge, Internet Explorer. Mhm. Und es gibt natürlich Browser-Updates. Und man kann sich aber auch zusätzlich schützen, also gerade vor dieser, wenn du hast JavaScript erwähnt, es gibt ja für den Desktop Tools wie NoScript, solche Script-Blocker. Die würden natürlich jetzt genau dafür schützen. Also wir wissen halt nicht im Moment, ob es solche Angriffe überhaupt gibt, aber die würden eben zumindest das alles erschweren. Ja, also man kann schon was tun. Grundsätzlich ist es so, mit den Passwörtern muss man sich überlegen, wie man die verwaltet. Ja, ob man die jetzt im Browser speichert. ich kann da, du bist ja Sicherheitsexperte, ich kann dazu wenig sagen, also ob man also das empfehlen sollte
oder nicht. Ich mache es in einem Passwortmanager, aber ja. es gibt natürlich nicht eine Lösung für alle. Ich meine, genau. du kannst du dir auch auf Passwortlisten schreiben, das ja. kann auch
nur. Aber auch da gehen sie halt mal unverschlüsselt durch den Speicher, spätestens beim Eintippen. Wenn
ja. irgendwie ja, wie das gesagt, wir haben ja gesagt, diese Angriffe brauchen Zeit. Die, ja. die wissen ja nicht, wo das Passwort liegt, müssen große Teile des RAM auslesen, das braucht eine Weile. Das heißt, wenn das Passwort...
Ja, einen Keylogger zu schreiben, weiß ich gar nicht. Ich habe das so, ja. irgendwie den Kernel abzufangen, da wo die Tastaturhandling also durchgeht oder so.
Vieles hört sich ja so an, als seien diese Angriffe schon komplizierter als andere Angriffe. Das heißt, im Vergleich zu anderer Malware sind sie vermutlich, das sind ja alles nur Einschätzungen, schwerer zu nutzen. Ich wollte noch darauf hinaus, es wurde erwähnt immer wieder, auch von den Leuten von der TU Graz, Zwei-Faktor-Authentifizierung ist natürlich was vor dem Cloud nur des Passworts eben schützen kann. Also das kann man nutzen bei vielen Webdiensten und so. Das ist also zumindest schon mal eine Hilfe und reduziert sozusagen die Folgen eines solchen Angriffs.
Und generell ist es ja sowieso, sobald irgendeine Software auf dem eigenen Rechner läuft und man weiß nicht so genau, wo sie herkommt, ist jetzt Meltdown und Spectre auch nicht unbedingt das erste Risiko und das größte Risiko.
Ja. Also, ja, ich glaube, den Browser absichern ist schon mal ziemlich gut, weil die meisten Angriffe werden wahrscheinlich für einen Normalnutzer aus dem Web kommen. Ne? Und ich glaube, damit kommt man schon mal weit.
Vielleicht kann man das auch noch hinten dranhängen. Also die Frage kam auch oft, was ist denn jetzt zum Beispiel mit meinem NAS oder sowas oder mit meiner Fritzbox und so? Und da sind gleich zwei Faktoren. Also AVM, der Hersteller der Fritzbox, hat schon gesagt, die sind erstmal sowieso per se nicht betroffen, weil sie ganz andere Prozessoren einsetzen. Aber das ist ein Angriff, den kann man nicht so einfach remote ausnutzen. Also man kann jetzt nicht, ne, also wenn ich in einem Browser was auf eine Webseite gehe, dann lädt er ja JavaScript runter von der Webseite und führt diesen Code aus. Das ist also genau prädestiniert für diesen Angriff. Ein Router, wenn ich nicht auf dem Router irgendwie Software installiere, was ich ja normalerweise nicht tue, sondern nur von außen Netzwerkpakete reinschicke oder raushole, darüber kann ich den nicht angreifen. Ja, also die sind erstmal...
Außer der Router ist so blöd und führt die Pakete, die du da hinschickst, direkt zum Beispiel. Aus.
Also es sind, aber ja, denkbar, genau. aber erstmal ist es kein Remote-Angriff. Das wäre vielleicht
man
wichtig
festzuhalten. Man muss dann irgendwie auf die Kiste draufkommen. Entweder per JavaScript, genau. dann führt der Browser es aus oder du musst irgendeine Sicherheitslücke in der im Web-Admin-Interface von deinem Router finden, die knacken, um auf den Router zu kommen und dann kannst du sozusagen eine der anderen Lücken ausnutzen.
Ja, man würde das wahrscheinlich eher als Privilege Escalation nutzen, ne? Wenn man schon auf dem System drauf ist.
Wenn man auf dem System schon drauf ist, dann bietet es eben zusätzliche Möglichkeiten. Und bei NAS-Speicherboxen, also bei diesen Netzwerkspeichern, ist es eigentlich nur dann relevant, wenn die zum Beispiel eine virtuelle Maschine haben oder einen Docker-Container ausführen, in der dann wiederum andere Software laufen kann. Das ist natürlich tatsächlich ein Problem und Synology und Netgear und mehrere andere haben jetzt auch schon angekündigt, dass sie eben Updates bringen. Das kommt. Das ist ja meistens irgendein angepasstes Linux. Die Linux-Patches stehen ja bereit, aber wie Thorsten ja dankenswerterweise erklärt hat, da weiß man noch nicht so genau, da kann ich auch das verstehen.
Das ist noch sehr viel im Flug, sagen
wir. Genau, dass so diese Hersteller auch sagen, ja, wir hauen jetzt nicht den ersten Patch raus.
Selbst die großen Linux-Distributoren, außer den Enterprise-Distributionen, ja, sind ziemlich in Abwartehaltung gegangen wegen den Spectre-Lücken. Meltdown war ziemlich schnell gefixt, aber das andere da, das ging nicht von heute auf morgen.
Da passiert also noch so manches.
Kann es nicht vielleicht auch sein, dass die Lücke für Serverbetreiber viel gefährlicher
ist? Ja, das war...
Weil da nämlich, wenn irgendwo ein Server läuft, wo, weiß ich nicht, von verschiedenen Kunden die Sachen gleichzeitig laufen, Cloud oder wenn es speziell die Server von Banken sind, die wo quasi nur wichtige Materialien in jedem Bit des Speichers irgendwie wichtige Informationen steckt oder Bezahlserver, wo Kreditkarteninformationen
liegen. Das größere Problem sind tatsächlich eben die Clouds, die Amazon und Google betreiben, weil da führst du ja Code aus von Kunden. Der kann da ja installieren, was er will.
Und dann kann ich aus meiner VM ausbrechen.
Dann kannst du aus deiner VM aber die anderen, die auf derselben Kiste laufen, belauschen. Genau. Das ging zwar in dem Proof of Concept noch nur mit einem alten Debian oder so, aber die sind richtig panisch geworden und die haben auch schon wirklich stark gefixt, während wie gesagt die Ubuntus dieser Welt teilweise sich ein bisschen Zeit gelassen haben.
Wäre vielleicht auch nochmal, weil VM gerade gefallen ist, das ist ja das Perfide an dem Patch, also jetzt vielleicht nochmal eine andere Perspektive drauf für Leute, die da sich mal gedanklich mit beschäftigt haben. Es gibt so ein super Sicherheits-Linux CubeOS, das sperrt jede Anwendung in eine eigene VM, ne? Das ist ausgehebelt. Das ist ja der springende Punkt. Deswegen ist der Patch ja so, der Fehler ja so tragisch.
Das ist dann Spectre 2.
Genau.
Meltdown.
Weil tatsächlich eben theoretisch, also im Prinzip eine VM, die läuft, Daten von einer anderen VM genau. auslesen kann. Und deswegen müssen so Cloud-Betreiber auch sowohl den Hypervisor, also Hyper-V, VMware, Docker und so weiter, den Docker, Unterbau Docker, patchen, Docker, Entschuldigung, ich nehme es zurück, patchen, als auch die in den VMs laufenden Betriebssysteme.
So gerne ich euch noch eine Stunde zu dem Thema zuhören würde, ja. Wir müssen jetzt leider Schluss machen, weil wir haben schon eine Stunde drüber geredet.
Oh Mist.
Ich hoffe, an wie 5 Minuten.
Ne? Also ich finde das auch super interessant. Ich hoffe, das hat alle eure Fragen beantwortet. Wenn nicht, schreibt uns doch eine Mail an uplink@ct.de. Vielleicht setze ich die Runde dann doch mal für eine zweite Stunde irgendwann zusammen.
Und die Details.
Und, genau, kauft das Heft, da sind eure Messergebnisse sind da drin.
Ja, vor allem sind konkrete Anleitungen für Windows, macOS, iOS, Linux. Vor allem NAS und so.
Und es ist also strukturierter, flüssiger erzählt, als wir das hier,
als wir das hier konnten.
Genau. Das können. Ja gut, nächste Woche machen wir wieder einen Uplink wie gewohnt mit mehreren Themen. Ich hoffe trotzdem, das hat euch gefallen. So, bis dann.
Ciao.